Ja, guten Morgen. Es ist schön, die Maske abnehmen zu dürfen. Ihr habt das Privileg nicht. Aber ich möchte mit euch Gottes Wort aufschlagen. Das ist das Schönste und ich glaube, gerade in diesen Zeiten dürfen, hoffe ich, wir das besonders als Privileg empfinden, auch ganz persönlich immer wieder in das Wort Gottes zu schauen. Gott redet durch sein Wort zu uns und er will uns begegnen durch sein Wort. Sein Wort ist Geist und Leben. Und das dürfen wir jeden Tag erfahren und erleben und auch genießen. Wir sind in Johannes Kapitel 6 immer noch. Es ist ein langes Kapitel, 71 Verse hat das Kapitel und wir sind jetzt mittlerweile angekommen in Vers 51. Wir haben, um nochmal so ein bisschen zu wiederholen, in Kapitel 6 gesehen, dass Jesus am Anfang ein Zeichen tut. Er vermehrt Brot und Fisch. Man schätzt ca. 20.000 Menschen, also 5.000 Männer und plus Frauen und Kinder wurden dort gespeist mit 5 Broten und 2 Fischen. Und alle wurden satt und hinterher hat sogar Jesus auch Sorge getragen dafür, dass seine Jünger versorgt werden. Und das ist das Schöne, wenn wir im Dienst des Herrn unterwegs sind, der Herr sorgt sich auch um seine Leute, er kümmert sich um uns. Und ich freue mich auch, dass Daniel und Nadja hier sind und ich denke, ihr könnt das auch mal wieder bestätigen, dass wenn man unterwegs ist für den Herrn Jesus, dass er sich auch um uns sorgt und uns versorgt. Und es geht weiter, dass in dem Kapitel 6, dass sie dann ins Boot gehen, ein Sturm tritt auf, Jesus war auf dem Berg beten und die Jünger verzweifelt auf dem Schiff, es drohte zu sinken und Jesus geht auf dem Wasser. Und auch hier sehen wir wieder, wie Jesus sich um seine Jünger kümmert. Sie haben Angst, sie laden ihn in ihr Boot ein und das ist das Beste, was wir tun können, jeden Tag neu, dass wir Jesus in unser Boot holen. Und mit ihm können wir jeden Sturm und jede Not überwinden, alleine schaffen wir es nicht. Und auch hier sehen wir, dass der Herr Jesus sich immer um seine Leute kümmert. Das war ein Zeichen, was nur für die Jünger war. Die Öffentlichkeit war nicht dabei, sondern Jesus offenbarte sich seinen Jüngern in besonderer Art und Weise. Und als Jesus im Boot war, heißt es dann, war das Schiff so bald am Land. Und dann folgte ihm eine große Volksmenge. Sie wurden satt, sie wurden gesättigt durch das Brot. Sie freuten sich, dass ihr Magen gefüllt war und dass Jesus sich um sie kümmerte. Und sie folgten Jesus aus verschiedenen Gründen nach. Wir haben immer wieder festgestellt, dass sie eigentlich nicht Jesus suchten, sondern sie suchten das Brot. Sie sahen die Zeichen und Wunder und waren davon erfüllt, aber sie wollten eigentlich nur das. Sie wollten nicht Jesus. Und das wusste er, Herr Jesus. Das sehen wir durch das ganze Johannesevangelium eigentlich, dass er sich, heißt es sogar in Kapitel 2, dass er sich ihnen nicht anvertraute, weil er wusste, was ihr im Herzen war. Das ist eigentlich erschreckend, das zu hören, dass Jesus nicht diesen Menschen offenbaren konnte, weil er wusste, was ihrem Herzen war. Sie suchten nicht wirklich Jesus. Und so aus dieser Brotvermehrung entwickelt sich ein Gespräch, ein Dialog in der Synagoge. Das können wir nachlesen noch in Vers 59. Die sprach er, Jesus, als er in der Synagoge von Kapernaum lehrte. Also er war jetzt in der Synagoge, in dem Haus Gottes, dort, wo das Wort Gottes gelesen wurde, wo öffentlich diskutiert worden wurde. Und er lehrte dort in der Synagoge. Und er benutzt diese Brotvermehrung, um auf ein viel größeres Bild hinzuweisen, was sich bezieht auf das Alte Testament, das Manna. Das Volk Israel wurde herausgeführt aus der Knechtschaft in Ägypten und auf wunderbare Weise von Gott versorgt durch das Manna. Und Jesus benutzt dieses Bild oder zeigt, dass im Alten Testament schon der Herr Jesus oder dass da schon Bilder zu finden sind, die hinweisen auf das vollkommene Brot, das Brot, das vom Himmel kommt. Und dass das nur ein Schatten war. Und das benutzt er sozusagen, um auf sich jetzt hinzuweisen. Und das will ich jetzt nicht alles wiederholen, das haben wir ja schon gelesen. Aber wir wollen jetzt einsteigen, weil jetzt greift er nochmal dieses Bild auf in Vers 51. Und wir wollen lesen heute Morgen von Vers 51 erstmal bis Vers 59. Da heißt es folgendermaßen: Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Da stritten die Juden untereinander und sprachen, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Darum sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters Willen lebe, so wird auch der, welcher mich isst, um meinetwillen leben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht wie das Manna, das eure Väter gegessen haben und sind gestorben. Wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Dies sprach er, als er in der Synagoge von Kapernaum lehrte. Lass uns nochmal beten. Vater, wir wollen dir danken für dein Wort. Auch wenn wir den Text heute Morgen vor uns sehen, dann haben wir wahrscheinlich viele Fragezeichen. Viele Dinge, die wir nicht wirklich verstehen. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns dein Wort öffnest, dass du uns hilfst zu verstehen, was du meinst. Dass wir nicht am Ende so reagieren wie die meisten seiner Jünger, die sagten, das ist eine harte Rede, wer kann das verstehen? Und sie verließen Jesus. Sie gingen nicht mehr fortan mit ihm. Herr, schenke, dass diese Worte, die wir heute Morgen hören, für uns Geist und Leben sind. Dass es uns hinzieht zu dir, dem Schöpfer, den Himmel, der Himmel und der Erde. Und dass wir mehr dich erkennen, Herr Jesus. Und deine Größe und deine Herrlichkeit und deine Macht. Wir danken dir dafür in Jesu Namen. Amen. Wie ich schon eben im Gebet gebetet habe, dass Kapitel 6 endet ja sehr tragisch. Am Anfang eine große Volksmenge, die mit Jesus nachfolgt, aus verschiedenen Gründen. Und diese große Anzahl von Menschen verschwindet nach und nach in diesem Kapitel. Und es scheint so, wenn wir das so lesen, dass Jesus das sogar provoziert. Und die Frage stellt sich natürlich, warum? Wollte Jesus nicht Nachfolger? Und wir finden hier wichtige Antworten in dem Text, aber wir wollen erstmal von Vers 51 bis 59 uns die Verse anschauen, inhaltlich. Denn ich glaube, wie es mir ging, als ich den Text in der Vorbereitung war, wirft es viele Fragen auf. Was meint Jesus? Mein Fleisch essen, mein Blut trinken. Das klingt erstmal ein bisschen komisch. Ich war in Malaysia unterwegs und da in einem Dschungel. Und dort haben mir die Gläubigen dort, die kleinen Gemeinden, in denen ich da unterwegs war im Dschungel, gezeigt, die Orte, wo Menschen gegessen wurden. 50 Jahre zuvor hat man mir Felsen gezeigt, wo die Menschen geschlachtet worden sind und gegessen worden. Das ist hier nicht gemeint. Aber es klingt fast so. Und die Leute, die das hörten, die konnten das nicht verstehen. Was meint er damit? Selbst seine engsten Jünger, also Leute, die schon im engeren Kreis waren, hatten ihre Fragen. Was meinte Jesus damit, als er sagte, wer nicht von meinem Fleisch isst, der hat kein Leben? Und wir wollen uns erstmal inhaltlich mit dem Text auseinandersetzen, bevor wir uns dann fragen, was hat das uns zu sagen? Was sollen wir daraus lernen? Was können wir mitnehmen? Wir starten in Vers 51. Habe ich schon gesagt, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabkommt. Wir sehen hier den Vergleich. Das Manna im Alten Testament war eine Vorausschau auf das himmlische Brot, was kommen wird. Aber mit wichtigen Unterschieden. Denn das Brot, was damals in der Wüste gegessen worden ist, das Manna, das hat sie nur physisch satt gemacht. Und sie sind doch am Ende gestorben. Aber das Brot, das vom Himmel kommt und von dem wir essen, das reicht bis ins ewige Leben. Es gibt uns geistliches Leben. Das ist das alles Entscheidende. Es hilft nicht, dass der Mensch nur physisch gesund wird oder genug zu essen hat, sondern es gibt eine geistliche Not, die nur Jesus füllen kann in unserem Herzen, dieses Vakuum, was vorhanden ist. Und der Herr Jesus führt dieses Gespräch weiter mit dem Brot und wechselt dann das Thema vom Brot zum Fleisch in Vers 51. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich ihm geben werde, und jetzt wechselt er vom Brot zu seinem Fleisch, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Warum macht er das? Er wusste doch, was jetzt hervorkommt, dass die Leute sagen, was die Reaktion, die Leute an den Tag legen, das wusste doch der Herr Jesus. Warum wechselte er vom Brot zum Fleisch? Vielleicht nochmal zur Erklärung, es gibt manche Ausleger oder manche Gruppierungen, Kirchen, die diesen Text auch in Richtung Abendmahl auslegen. Aber wir können davon ausgehen, dass das nicht damit gemeint ist. Weil nicht jeder, der das Abendmahl isst, physisch aufnimmt, wie es hier heißt, hat ewiges Leben dadurch. Oder? Es ist ein Gedächtnismahl. Und dieses Gedächtnismahl wurde erst viel später eingesetzt. Also hier ist nicht vom Abendmahl die Rede. Sondern Jesus wechselt vom Brot zum Fleisch. Warum? Warum wechselte er dieses Thema? Weil, wenn ihr euch mal erinnert an die Einsetzungsworte, wenn wir Abendmahl feiern, 1. Korinther 11, in der Nacht, da Jesus verraten war, nahm er das Brot, dankte und, wie geht es dann weiter? Brach es. Er brach es und dann verteilte er es. Und ich glaube, dass Jesus hier auf seinen Opfertod am Kreuz hinweist, dass dieses Brot, was er selber isst, erst dann Teil von ihnen, von uns werden kann, wenn er gebrochen wird, wenn er geschlagen wird, wenn er geschlachtet wird. Erst dann kann das Brot wirksam werden. Und deswegen wechselt Jesus das Bild jetzt vom Brot zum Fleisch. Er wechselt dahin, weil er wusste, er musste zum Kreuz, damit dieses Brot lebendiges Brot wird für einen jeden, der davon isst. Verstehen wir das? Ich lese gleich noch mal ein paar Textstellen aus dem Alten Testament. Aber das Brot, aber das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Da stritten die Juden untereinander und sprachen, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Darum sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Das war für die Juden in der Synagoge ein No-Go. Das war undenkbar, sowas zu sagen. Denken wir an die Gesetze im Alten Testament, dass man nicht mal Fleisch mit Blut in Verbindung essen durfte, geschweige denn Blut trinken. Das haben sie nicht verstanden, als Jesus das sagte. Was Jesus natürlich nicht so meinte. Aber sie verstanden es so. Und das war ein großer Widerspruch in sich, den Jesus da von sich gab. Und sie reagierten rein menschlich natürlich auf diese Aussagen. Und wir haben immer wieder auch gerade in Kapitel 6 festgestellt, etwas ganz Wesentliches, was Jesus dreimal wiederholt. Ich lese jetzt nur am Ende mal in Vers 65, da heißt es nämlich, und er sprach, darum habe ich euch gesagt, das spricht er jetzt zu den Jüngern, niemand kann zu mir kommen, es sei denn ihm denn von meinem Vater gegeben. Das wiederholt er in dem Kapitel 6 dreimal. Niemand kann zu Gott kommen, oder zu Jesus kommen, sei denn der Vater zieht ihn. Und wir haben immer wieder festgestellt, ist, dass geistliche Wahrheiten wir unfähig sind zu verstehen, es sei denn, Gott eröffnet sie uns. Daniel hat vorhin gebetet, auf Psalm 119, dass wir die Wunder in seinem Gesetz sehen. Öffne uns die, wie heißt das? Die Augen, damit wir sehen. Wir brauchen immer wieder geöffnete Augen und wir können es nicht verstehen, es sei denn, Gott tut etwas in uns, sodass wir es verstehen, dass wir es sehen. Jesus wollte ihnen damit sagen, dass das Brot des Lebens erst dann Teil von ihnen werden kann, in dem Moment, wo er sein Leben gibt für die Sünde der Welt. Lesen wir mal Psalm 22, ist so einer dieser Psalmen, wo einige Zitate dieser messianischen Psalmen, die auch auf den Opfertod Jesu hinweisen. Denn die Juden damals, bis heute eigentlich, wenn man nach Israel fährt, warten immer noch auf den Messias, den König. Sie sahen nicht den leidenden König. Sie wollten einen König, der sie befreit von dem römischen Joch. Sie wollten einen König, der sie groß macht. Bis heute wird ein gewisser Text, den werden wir gleich anschauen, nicht gelesen in der Synagoge in Israel. Bis heute nicht. Ich lese mal ein paar Verse aus Psalm 22. Da heißt es im Vers 2, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bekannte Verse, die Jesus später zitiert. Warum bleibst du mir fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage? Mein Gott, ich rufe Tag bei dir, Tag, und du antwortest nicht, und auch bei Nacht, und ich habe keine Ruhe. Aber du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Auf dich haben unsere Väter vertraut, sie vertrauten, und du hast sie errettet. Vers 7, ich bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Menschen und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie reißen den Mund auf und schütteln den Kopf. Er soll doch auf den Herrn vertrauen, der soll ihn befreien. Der soll ihn retten. Er hat ja Lust an ihm. In Vers 17, denn Hunde umringen mich, eine Rotte von Übeltätern umgibt mich. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Ich kann alle meine Gebeine zählen. Sie schauen her und sehen mich schadenfroh an. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. Und so geht der ganze Psalm. 1000 Jahre bevor das sich erfüllte, hat schon der Psalmist davon gesprochen. Jesus kam in diese Welt, um zu sterben. Um zu sterben für die Sünde dieser Welt. Für deine und meine Sünde. Das war sein Auftrag. Sie wollten einen König, der ihnen Brot gibt, der sie versorgt, der sie groß macht, der sie versorgt. Aber dafür ist Jesus nicht gekommen. Jesus ist in diese Welt gekommen, um sein Leben zu geben. Und der andere Text, der auch sehr bekannt ist, ist in Jesaja 53, der, wie gesagt, bis heute nicht in Israel gelesen wird. Der wird gemieden, weil sie da immer anfangen zu stottern. Wortwörtlich. 700 Jahre bevor das sich erfüllte, heißt es, wer hat unsere Verkündigung geglaubt und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hat keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Johannes Kapitel 6. Alle verließen ihn. Und Jesus sagt am Ende zu seinen Jüngern, wollt ihr nicht auch gehen? Es waren nur noch 12 am Ende von 20.000, die ihm am Anfang folgten. Und plötzlich waren es nur noch 12. Und er sagt zu ihnen, wollt ihr nicht auch gehen? Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, von dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen, unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir hielten ihn aber für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Ein jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Und im Vers 10, aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Wahnsinn. Es gefiel Gott, seinen Sohn zu schlagen, zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wir kommen gleich noch darauf, eine der wichtigsten, zentralsten Aussagen der Bibel in Römer Kapitel 3. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Das ist das Evangelium. Deswegen haben wir Rettung erfahren dürfen. Aber zuvor, sagt Jesus, muss ich leiden. Zuvor muss ich sterben. Und deswegen wechselt er vom Brot jetzt zu dem Bild seines Fleisches. Da stritten die Juden untereinander und sprachen, wie kann dieser unser Fleisch sein? Darum sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohn esst. Und da wechselt er jetzt wieder einmal vom Opfertod hin zu dem zentralen Thema. Was ist das zentrale Thema im Johannesevangelium, Kapitel 20, Vers 31? Haben wir alle auswendig gelernt. Mittlerweile. Dass wir einmal erkennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass wir durch Glauben, was haben? Leben. Dass wir durch Glauben Leben haben in seinem Namen. Das ist das zentrale Thema des Johannesevangeliums. Und das kommt jetzt, spiegelt sich hier durch. Der Herr Jesus benutzt hier verschiedene Bilder, dass dieser dieses Opfer, was er bringen musste, das muss geschehen. Dafür ist er in diese Welt gekommen. Aber es nützt dir nichts, wenn du es nicht verbindest mit was? Mit Glauben. Und dieser Glaube ist ein Geschenk. Wir haben gelesen, niemand kann zum Vater kommen, es sei denn, oder zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn. Das ist das Geheimnis. Gott zieht Menschen, öffnet die Augen, dass wir glauben können. Dass das, was dort geschah, was Jesus am Kreuz vollbracht hat, real ist, wahr ist. Und dass, wenn ein Mensch sein Vertrauen in dieses Kreuz, in diesen Jesus setzt, dass er Leben hat. Das ist das Evangelium. Und der Herr Jesus versucht, ihnen das klar zu machen. Er sagt, ich muss Teil von euch sein. Dieses Essen und Trinken ist im Grunde genommen der gleiche Begriff wie Glauben. Zu mir kommen, ihn sehen. Jesus benutzt verschiedene Begriffe, um das Gleiche zu umschreiben. Jesus zu sehen, heißt ihn erkennen oder von dem Brot des Lebens zu essen. Es wird Teil von mir. Oder sein Fleisch und sein Blut trinken hat etwas damit zu tun, dass er in uns kommt. Ja? Dass er Teil von uns wird. Wer mein Fleisch isst, Vers 54, und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Diesen Begriff haben wir schon öfter gelesen. In Vers 40 heißt es, das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Also sehen, essen, trinken, hat immer etwas damit zu tun, dass Jesus in mich hineinkommt, sozusagen, Teil von mir wird. Denn mein Fleisch ist wahrhaftige Speise und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Und da sehen wir schon auch wieder ein Stück vorausschauend Johannes 15. Der Weinstock und die Rebe. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Denn ohne mich, heißt Johannes 15, Vers 5, könnt ihr wie viel tun? Nichts. Sei denn, wir bleiben in ihm und er in uns, so können wir was? Viel Frucht bringen. Frucht, die bleibt. Und das ist, in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns ja permanent. In ihm bleiben, was heißt das? Und er in uns. Wie gelingt mir das? Ein Leben zu führen, wo Jesus in mir wohnt und er durch mich das tut, was er möchte. Das ist das Geheimnis, worum es geht. Das ist das Christenleben. Er in uns und wir in ihm. Wie mich in Vers 57 der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters willen lebe, so wird auch der, welcher mich isst, um meinetwillen leben. Das sind die Zusagen Gottes, das sind Verheißungen Gottes, auf denen wir uns stützen können. Ja, wenn du Zweifel in deinem Leben hast, oder die werden kommen. Zweifel deiner Rettung, Zweifel deines Christseins. Dann dürfen wir uns immer wieder zurückbesinnen auf das, was Jesus in seinem Wort sagt. Nämlich, dass wer
ihn isst oder wer von ihm gegessen hat, der hat ewiges Leben. Und da stützen wir uns reinweg nicht auf unsere Erfahrung, nicht auf unser gutes Christenleben, sondern reinweg darauf, dass Jesus zugesagt hat, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Und das ist gut so, dass wir uns immer wieder auch im Wort Gottes Mut zusprechen lassen, dass wir da uns fest verankern. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist, Vers 58, es ist nicht wie das Manna, das eure Väter gegessen haben und sind gestorben. Wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und damit beendet er diesen Dialog mit den damaligen Juden in der Synagoge. Frage: Warum, habe ich am Anfang schon gesagt, warum macht es Jesus den Leuten offensichtlich so schwer? Das spiegelt sich, das kommt ja hier raus. Es geht ja noch weiter. Wir haben ja noch nicht die Reaktion seiner engsten Jünger gelesen, wobei wir dann auch das Zitat von Petrus ja kennen: Herr, zu wem sollen wir gehen? Vers 68, du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Aber warum macht es Jesus den Leuten so schwer? Scheinbar. Spreu vom Weizen zu trennen? Prüfen will, ja, ob sie echt sind vielleicht, ja, aus welcher Motivation, ist auch richtig. Aber wenn wir mal so das ganze Kapitel mal betrachten und sehen, wie sukzessive von einer Aussage, die Jesus macht, zur nächsten, immer mehr die Menschen sich abwenden von ihm, anstatt zu erkennen oder zu sagen, ja, ich will diesem Jesus nachfolgen. Nimmt diese Zahl immer mehr ab, dass er bis hin zu seinen Jüngern. Wir wissen ja, dass Gott einen Plan hatte. Und dieser Plan war der, dass Jesus in die Welt kam, um zu sterben. Und das beinhaltete sicherlich auch, dass er abgelehnt wird von seinen eigenen Leuten. Aber nochmal ein anderer Gedanke. Ich glaube, dass der Herr Jesus auch in diesem Kapitel besonders betont, dass Jesus Sieger ist. Über Hölle, Tod und Teufel. Und dass selbst wenn Menschen ihn verlassen, damit nicht der Plan Gottes zerstört wird. Der Mensch ist nicht das Zentrum des Geschehens, sondern Jesus. Jesus ist Sieger. Er regiert über den scheinbaren Sieg des Feindes, wer immer das ist, das kann hier in dem Fall die Menschen sein, das kann der Teufel sein. Am Ende beschreibt er sogar auch der Simon, Sohn des Iskariot, Vers 71 heißt es da. Er redet aber von Judas, Simons Sohn des Iskariot, denn dieser sollte ihn verraten. Er, der einer von den Zwölfen war. Wisst ihr, und das soll uns Mut machen, dass scheinbar auch die Niederlagen unseres Lebens, die Schwierigkeiten, die das Leben so beinhalten, die Herausforderungen, auch Corona und all das, was das so beinhaltet, Jesus ist Sieger. Er steht über allem. Und auch wenn es so scheint, dass Dinge schief laufen, und manchmal laufen sie wirklich schief, richtig schief. Ich spreche in der zweiten Predigt heute Nachmittag, wenn der nächste Gottesdienst kommt, über diesen Mann David. Über seine Sünde. Ein Mann nach dem Herzen Gottes, wie es da heißt, begeht Ehebruch, Mord. Das Kind muss sterben. Wenn man das alles mal so verinnerlicht. Und dann Gott sagt, das missfiel Gott. Und er schickt den Nathan zu ihm und er benutzt dieses Bild von dem Schaf. Der eine, der nur dieses eine arme, der arme Mann, der dieses eine Schaf hatte und der andere, der hatte so viel. Und der Reiche geht hin und nimmt das kleine Schaf weg. Und was sagt David dann? Der Mann ist des Todes. Und was sagt Nathan zu ihm? Du bist der Mann. Wie konnte Gott das in einem Begriff umschreiben, das missfiel den Herrn?
Das spricht von der Gnade Gottes, oder nicht? Was hat David verdient?
Den Tod.
Definitiv. Mord, Ehebruch, das Kind muss sterben. Also, da lief aber alles schief. Und wisst ihr, warum Gott daran vorübergeht? Klar hatte er Konsequenzen, die waren sehr, sehr hart. Aber er ließ ihn noch am Leben. In Römer 3, und damit will ich schließen, in Römer 3, Vers 25 und 26, finden wir einer der wichtigsten Verse der Bibel. Das ist immer schwierig zu sagen, weil eigentlich ist alles wichtig. Aber von den Inhalt her umschreibt es so das Leben im Alten Testament, aber auch wie im Neuen Testament, wie Gott mit Sünde umgeht, weil er heilig ist und trotzdem gnädig. Wie kann er das verbinden? Seine Heiligkeit und seine Gnade. Da heißt es im Vers 25 in Römer 3, ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt. Hier haben wir wieder dieses Opfer. Gott hat seinen Sohn zum Sühnopfer bestimmt. Das war Gottes Plan von Ewigkeit her. Das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Hier haben wir auch wieder das gleiche Symbol, was Jesus dann in Johannes 6 benutzt hat. Ja? Es musste Blut fließen, sein Blut floss am Kreuz. Durch den Glauben an sein Blut. Um seine Gerechtigkeit zu erweisen. Wessen Gerechtigkeit ist hier die Rede? Gottes Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit musste Genüge getragen werden. Er ist heilig, er kann Sünde nicht einfach unter den Teppich kehren. Er muss sie bestrafen. Und das bezieht sich auch auf Davids seine Sünde und auch auf deine und meine. Er musste Sünde bestrafen, damit seine Gerechtigkeit sich erweist. Weil er die Sünden ungestraft ließ, und hier kommt jetzt dieser zweite Teil, ja, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Das waren auch Davids Sünden, Sauls Sünden, alle Sünden, die im Alten Testament offensichtlich waren. Und dann geht es weiter in Vers 26. Als Gott Zurückhaltung übte, Gott hätte Sünde sofort strafen können, auch im Alten Testament, und manchmal hat er das ja auch direkt bestraft. Aber Gott übte Zurückhaltung, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich der Rechtfertige, der aus Glauben an Jesus ist. Sehen wir die Verbindung zwischen der Heiligkeit Gottes, die Sünde strafen muss, er kann nicht vorübergehen, und er hält es zurück, weil er wusste, dass Jesus eines Tages in der Zukunft, im Alten Testament, blicken die Leute hin zum Kreuz, wir blicken zurück zum Kreuz. Jesus hat diese Strafe auf sich genommen. Und deswegen ist das Kreuz das Zentrum des Evangeliums, der Geschichte, der Heilsgeschichte. Und ich finde das gewaltig. Denn wenn wir darüber nachdenken, was da durch die Sünde dieses einen Mannes, der nach dem Herzen Gottes beschrieben wird, fähig war zu tun. Und wir sind alle fähig dazu. Dass Gott Zurückhaltung übte, weil er wusste, dass eines Tages sein Sohn für diese Sünde sterben wird. Das ist wunderbar. Das ist genial. Auf der einen Seite am Kreuz wird die Heiligkeit Gottes Genüge getragen, aber auch die Gnade Gottes findet dort ihren Ursprung und ihre Wirksamkeit. Und dafür kam Jesus in diese Welt. Und das führt uns zu diesem Johannes Kapitel 6. Jesus wusste, dass das Brot musste gebrochen werden. Er musste zum Kreuz. Und das beinhaltete auch, dass am Ende er allein war. Wie wir es in Jesaja 53 lesen, da war nichts, was die Leute hätte angezogen an ihm, sondern er war am Ende allein. Und er musste sogar am Kreuz schreien, warum, warum hast du mich verlassen? Und vorhin fragte Lena, es ist ja Valentinstag, ne? Es geht ja heute um Liebe. Was ist wohl der größte Liebesbeweis, den ein Mensch erbringen kann? Für seine Freunde stirbt. Und Daniel hat vorhin gebetet, dass Jesus für uns starb, als wir noch Feinde waren. Römer 5. Ja? Also wir, wenn wir unser Leben lassen für jemand anders, ist das einer der größten Liebesbeweise, aber das ist meistens in Verbindung mit Freundschaft. Ja? Dass wir jemanden lieben und dafür bereit sind, sogar zu sterben. Aber Jesus ist gestorben, als wir noch Feinde waren. Da war nichts Gutes in uns. Was hätte ihn bewegt zu sagen, das lohnt sich für ihn, mein Leben zu geben? Nein, da war nichts. Das ist eben der größte Liebesbeweis, den wir finden können, dass Jesus sein Leben gelassen hat, als wir noch Feinde waren. Und dafür ist er in diese Welt gekommen. Und ich denke, ich hoffe, dass uns dieser Text auf der einen Seite zeigt, dass Jesus von Anfang an das Ziel vor Augen hatte, zum Kreuz zu gehen. Und das beinhaltete auch, dass er vieles sagte, wo er wusste, dass die Leute sich von ihm abwenden werden. Und das Schöne ist eben aber auch, dass wir dann, und das wird dann der zweite Teil dieser Predigt sein, die wir jetzt nicht mehr machen, sein, dass es eine kleine Gruppe von Menschen sein, die zumindest ansatzmäßig es begriffen. Wo Petrus in all seiner Schwachheit, denn er hatte auch seine Fehler, sagen konnte, Herr, wohin sollen wir gehen? Und ich hoffe, dass jeder von euch, der hier heute Morgen rausgeht aus diesem Gottesdienst, mit dem Gedanken rausgeht, Herr, wohin soll ich gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Halte fest, denn er hält dich. Bleib bei ihm, auch wenn es manchmal schwer ist. Auch wenn du manche Sachen nicht verstehst. Er ist Sieger. Er steht über allem. Und auch die scheinbaren Schwierigkeiten und Herausforderungen, die wir begegnen, denen wir begegnen, er steht darüber. Er ist Sieger. Halte fest. Das ist mein Wort heute Morgen an euch, an mich. Bleib bei ihm. Bleib bei ihm. Lass uns beten. Vater, wir wollen dir danken für dein Wort. Und danke dir, dass wir sehen dürfen in deinem Wort, dass du über allem stehst, dass du einen Plan von Ewigkeit her hattest, deinen Sohn in diese Welt zu schicken, zu sterben. Danke, Herr Jesus, dass du bereit warst, deine Herrlichkeit zu verlassen und dass du bereit warst, dein Leben zu geben, als wir noch Feinde waren. Und das zeigt nur, wie groß deine Liebe ist. Und Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, auch das immer mehr zu verstehen, dass das Evangelium, das Kreuz, das Zentrum, die Achse unseres Lebens ist, dass alles, was wir tun, sich darauf konzentriert, dass du in uns lebst und durch uns wirken möchtest. Herr, das ist ein Wunder, denn du kennst uns, dass wir schwach sind, dass wir Versager sind. Und dennoch möchtest du in uns wohnen und durch uns dein Werk vollbringen und uns verändern und dir ähnlicher machen. Ja, das ist zu groß. Aber wir wollen dir danken für deine Heiligkeit, wir wollen dir aber auch danken für deine Gnade, die sich am Kreuz geküsst haben. Wir preisen dich dafür und bitten dich, dass du uns hilfst, in dir zu bleiben und bei dir zu bleiben. Und das danke, dass du uns festhältst und dass du der Sieger bist. In Jesu Namen. Amen.